Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und mein Name ist Andi Maschine.
Hallo Andi, schön, dass du da bist. Wir wollen heute über dich und über deine Musik sprechen. Du machst Musik unter dem Namen, oder dein letztes Album, was du rausgebracht hast, ist unter dem Namen Acid, Milch und Honig. Du kannst gleich nachher noch ein bisschen was davon erzählen, wie du auf den Titel gekommen bist. Das Album ist jetzt schon im Juni rausgekommen. Ist also schon einige Zeit her. Noch längeren Anlauf hast du aber gebraucht, dieses Album rauszubringen, weil es ist dein Debütalbum tatsächlich. Du machst aber schon seit, ich weiß nicht, wirst du gleich selber erzählen, 20 Jahren Musik als DJ in Clubs, vor allem in Leipzig und auch, glaube ich, ein bisschen was als Producer. Kannst du dir einfach mal so erzählen, so wie bist du erstmal, was hast du vorher gemacht und wie bist du dann auf die Idee gekommen, jetzt das Ganze doch mal irgendwo, es gibt es jetzt noch frisch auf Vinyl, also irgendwie nochmal der Welt zugänglich zu machen.
Also das war so, auf jeden Fall tatsächlich die letzten Male, die ich im Interview so eine Frage gestellt bekommen habe, zu dem warum 20 Jahre, hat es mich völlig aus den Angeln gehoben. Diesmal habe ich mich für dich ein bisschen vorbereitet.
Ah, sehr schön, ich danke dir.
Ein bisschen einen Hauch von Konzept reinzubringen. Musik mache ich, also Acid, Milch und Honig. So heißt es, ich würde das jetzt, ist ja keine Band,
ja,
aber so ein reiner DJ war ich nie. Ich bin eben auf der Bühne rumgehopst mit Synthesizern, Sequencern und Mikrofon und habe da auch ordentlich rumgestikuliert und meine Texte an Mann gebracht. Also das ist weitaus mehr als ein DJ macht. Ja, wobei, also doch, es gibt natürlich auch Action-DJs, die ich total cool finde, aber ich meine, es geht sozusagen mehr als das Platten abspielen. Ich bewege diese Synthesizer dann auch alle live. Und warum 20 Jahre? Ja, das ist, ich habe es mir zwar als Konzept vorher aufgeschrieben, aber also im Prinzip ist es so, die Musik habe ich erstmal als Hobby gemacht. Ich bin eigentlich Handwerker von Beruf, baue Schuhe, Maßschuhe, richtig edle. Und die Musik, die war für mich ein Hobby. Und nicht die Musik allein, sondern das hat schon in der Kindheit angefangen, dass ich irgendwelche Synthesizer oder Instrumente einfach aufgebaut habe, repariert habe. Und mich haben halt die Instrumente selber, dieses Bauen auch interessiert. Und natürlich habe ich nicht nur Musik gemacht, sondern auch ein paar VST-Plugins für mich programmiert. Die sind bis heute nicht veröffentlicht. Und das war für mich eher eine Spielerei, lange Zeit. Und als es dann anfing, interessant zu werden und ich mit Camper, mit dem du geredet hast, in die Vollen gehen wollte und loslegen wollte, da fing, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war also ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Das begann alles mit einem Autounfall auf dem Weg zum, ich wollte so einen Studio-Urlaub machen. Ich wollte mit meinem Mikrofon, Synthesizern und der ganzen Technik in Polen in eine Waldhütte fahren und dort in Ruhe fürs Studio vorproduzieren. Und da ist beim Unfall halt alles kaputt gegangen, was kaputt gehen konnte. Ah. Die Festplatten waren nicht mehr lesbar. Und damit begann das erst. Dann waren so ein paar Jahre, wo einfach familiär, gesundheitlich und ein paar traumatische Erlebnisse, immer dann, wenn ich mich gerade erholt hatte. Und das bedeutete für mich jedes Mal, wenn es daran ging, so jetzt habe ich wieder Kraft, jetzt lege ich los und mache das Album, kam wieder was dazwischen. Und dann war das Privatleben einfach wichtiger, um sich selber wieder irgendwie so zu stabilisieren. Und am Anfang sozusagen war mir die Musik nicht wichtig und ich wollte damit gar nicht irgendwas bewirken. Ich wollte auch kein Album machen. Dann wollte ich es machen und dann ging es einfach nicht. In der Zeit war ich dann eben trotzdem viel unterwegs. Irgendwann lief ich da auch tatsächlich mal bei FM4 in Rotations, überraschenderweise. Aber es hat einfach mit dem Album nicht geklappt. Und jetzt kam die Corona-Zeit, da war mal ein bisschen Ruhe. Da konnte nicht so viel passieren, weil man ist ja nur zu Hause geblieben. Da hat man sich praktisch von dem vielen vorher Rumgurken erholt. Und in der Corona-Zeit hat es dann geklappt. Tatsächlich gab es eben auch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung durch die Initiative Musik, die dann während der Corona-Zeit was zum Album dazu gegeben hat, was wirklich ein toller Beitrag war. Denn das ist auch so eine Sache, wenn man allein Musik macht. Ich meine, wir kennen jetzt alle das Thema, wenn wir uns mit Musik beschäftigen, kann man jetzt von Musik gerade so richtig leben, von den Spotify-Klicks und das ist halt, ich bin eben auch die ganzen Jahre rumgerannt mit irgendwelchen Finanzproblemen. Und wenn dann jemand Großes kommt und sagt, hier, wir geben dir ein paar tausend Euro zum Album dazu, dann ist das natürlich ein mega Geschenk.
Ja, natürlich. Ja, richtig.
Und so hat es dann doch noch geklappt.
Das heißt, du hast, ja, du hast schon gesagt, du hast gestartet und hast auch mit rumgeschraubt mit den Synthesizern, hast da Programme gemacht. Das heißt, war wirklich alles so, du hast es dir selber erarbeitet. So do it yourself ausprobiert, dann auch die noch einzelne Programme geschrieben, um dich da immer weiter quasi für dich selber voranzubringen.
Ja, genau. Also am Anfang fing das ja eben als Hobby und als Spaß an und es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, immer neue Felder zu entdecken. Ich habe mich dann manchmal so um 2005 bis 2008 rum, wo das eben anfing mit Acid Mission Honig, habe ich mich manchmal im SAE hier in Leipzig, die Tontechnik-Hochschule, mit reinsetzen dürfen, weil ich einen Dozenten kannte. Ich habe natürlich dann kein Zertifikat dafür bekommen, aber einfach mal, um zu horchen, so wie geht das? Was ist ein Kompressor? Und hat sich alles selber erarbeitet. Und es hat ziemlich Spaß gemacht.
Hast du zu dem Zeitpunkt irgendwelche Vorbilder gehabt oder was hat dich inspiriert? Also wenn man ganz weit zurückkriegt, dann ganz viele, die ersten Synthesizer, also ganz klar so irgendwie, ich sage, das Kraftwerk hat aber dann später mit dem Ganzen, wie sich die Musik weiterentwickelt hat, dann gar nicht mehr so viel zu tun. Die haben dem ganz viel Vorschub geleistet, auch was die Inspiration und die Technik betrifft. Aber gibt es für dich irgendwelche Sachen zu dem Zeitpunkt, aus der Zeit, wo du sagst, so, okay, das fand ich cool und das habe ich dementsprechend, hat mich das noch ein bisschen motiviert, da was zu machen? Irgendwelche Musiker, DJs, Bands oder irgendwas?
Ja, du hast da ein gutes Feeling für. Also ich bin als Kind aufgewachsen, bin Kind der DDR. Ich war, glaube ich, 11 oder 12, als die Wende kam. Und mein Vater, der hatte noch zu DDR-Zeiten eine illegale Kraftwerkplatte rumstehen. Okay. Und das zweite war Tonsteine Scherben. Okay. Und das waren die zwei Sachen, wo ich sozialisiert wurde. Und das hat mich auf lange Sicht geprägt. So, ich fand einfach Tonsteine Scherben, dieses raue, rockig-punkige, fand ich einfach toll. Und Kraftwerk, da bin ich eben auch, es gab damals diese RFT-Kopfhörer, ich glaube, die hatten fast alle in der DDR, die überhaupt Kopfhörer hatten die, genau die. Da gab es nichts mit Marken und mit Auswahl. Und ich bin da mit Kopfhörern, habe ich diese Platte gehört, ich durfte sie nicht auflegen, weil das war ja gefährlich, so ein kleines Kind am Plattenspieler, da geht die Platte vielleicht noch kaputt. Und zu DDR-Zeiten war so eine Platte wirklich das war ein richtiger Wertgegenstand.
Ja, wenn sie auch noch aus dem Westen gekommen ist, hast recht, natürlich.
So, ich weiß noch, wie ich da in die Kraftwerkplatte reingekrochen bin mit dem Hören. Und wenn die Plattenseite zu Ende war, habe ich dann zweite Seite gerufen. Und dann kam der Vater und hat die Platte umgedreht. Also tatsächlich hast du gut geraten. Kraftwerk ist so ganz frühes Vorbild.
Ja, du hast jetzt so zwei ganz konträre Sachen gesagt, ne? Also einmal, was so mit Inspiration von Technik sind, die Sachen und so weiter, Kraftwerk und dann eben Tonsteine Scherben mit diesem immer ein bisschen knarzig, immer ein bisschen punkig, immer ein bisschen rauer. Und das ist ganz witzig. Also als ich das erste Mal durch dein Album gehört habe, ist das so eine extrem weite Bandbreite. Ich habe zuerst gedacht, ich habe jetzt ganz viel, wo es sich nur um Synthi und irgendwelche Gefiepe und sonst irgendwie dreht. Aber nein, du hast tatsächlich so eine Bandbreite aus beiden. Oder beziehungsweise du mixt da irgendwie ganz viel, ganz geschickt aus beiden. Das finde ich, das macht das ganze Album total spannend, weil es sind vielleicht mal zwei Titel drauf, die sich ähneln von der Anlage her, aber insgesamt hast du da ganz unterschiedliche Genres miteinander vermixt. Und ich will jetzt mal was zitieren, das kommt jetzt nicht von mir, das stand auf deiner Homepage und auch irgendwo anders stand es nochmal drin. wie deine Musik beschrieben wird. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Peter Licht, gleichzeitig auch mal Egotronic im Duett mit H.P. Baxter, aber in manchen Momenten auch Helge Schneider auf Ecstasy. Und ich weiß nicht, wer sich hat einfallen lassen, aber in vielen Sachen trifft es das. Also seine Texte sind manchmal, ja, man muss nachfragen, vielleicht auch sogar, oder man muss sie gar nicht erst versuchen zu verstehen wollen. Komme ich auch gleich noch zu bei einem Song. Oder aber dieses Spektrum zwischen dem rotzigen, punkigen, vermischt mit eben diesen ganzen Techno und Synthesizer-Elementen. Also bleiben wir nochmal bei der alten Richtung, also so wenn Sie sagen 2005 in Synthie und Techno, die war ja damals so auch zu der Zeit 2005, Mitte der 2000er Jahre auch so eine Schiene. Wenn ich damals das in der Richtung gerne gehört hätte, auch in den Clubs und dementsprechend getanzt hätte und abgefeiert hätte, welcher Song aus deiner Platte kommt diesem Gefühl am nächsten? Weil ich finde, du hast so ganz unterschiedliche zeitliche Gefühle drin. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht kommt dieser elektrischen Art von elektrischen Musik am nächsten?
Ist da eine Idee? Der die in den 2005er Jahren so hin war, meinst du?
Ja, so diese Szene, die Clubszene, Synthesizer, Techno-Szene ein bisschen anfängt. Also da,
das ist für mich natürlich jetzt schwierig, weil ich habe ja 2005 angefangen und einige Lieder auf dem Album sind ja tatsächlich aus der Zeit. Ja. Die sind immer noch ein Stück gewachsen und wenn ich heute die erste Version anhöre, die ich damals gemacht habe, dann ist das ein bisschen Kiki-Kram. Aber deswegen ist das für mich teilweise gewachsen und ich würde heute sagen, ich habe damals, also 2005 habe ich Mediengruppe Telekommander gehört und T-Raumschmiere. Was noch? Saalschutz, so, das waren die Sachen, die ich da total gern gehört habe. Und da hätte ich eigentlich auch hingepasst. Also ich finde schon, das, was ich mache, ist nach wie vor Elektropunk.
Ja.
Nach 20 Jahren kann das ja durchaus so ein Revival, also ich wäre dafür.
Ja.
Für mal ein Elektropunk-Revival.
Mal mehr Elektro, mal mehr Punk, aber immer irgendwie so, so immer so ein bisschen an der Grenze und immer in die eine Richtung, in die andere Richtung getickert. Du hast eben schon erzählt, du bist auf FM4 plötzlich mal im Airplay gelaufen. Muss man dazu sagen, an die HörerInnen, FM4 ist ziemlich großer oder der Jugendsender in Österreich. Bist du mit dem Panzersong irgendwie hoch und runter gelaufen? Wie sind die an dich gekommen? Es gab ja damals nichts. Also ich meine, wir sagen ja gerade, du hast vorher nichts aufgenommen. Die müssen ja irgendwie dazu gekommen sein und dann das auch nur so in ihr Airplay reingekriegt zu haben, dass es auch gelaufen ist. Wie ist das zustande gekommen? Und warum dort?
Doch, es gab tatsächlich schon einen Tonträger, aber das war kein offizieller, nicht mit Labelcode und nichts. Das war einfach eine selbstgebrannte CD mit einem Booklet. Da bin ich vorher habe ich bei einer Buchbinderin ein Praktikum gemacht, um zu lernen, wie ich mir ein Digipack selber binde. Und das geistert sogar bei Discogs, glaube ich, noch rum. Irgendwer hat auf Discogs mal diese alte inoffizielle CD. Also die war weder gemastert noch sonst was. Ich habe es einfach nur zu Hause zusammengebastelt und auf die CD gebrannt. CD bedruckt, Booklet gebunden. Und davon gab es vielleicht 50 Stück oder so. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben gehabt, weil ich hatte so ein Vinyl-Rolling, also der von oben aussah wie eine Vinylplatte und von unten ein normaler CD-Rolling war. Und ich habe dann irgendwann haben die CDs die Rolling ja nachgelassen, dadurch, dass alles übers Netz ging und USB-Sticks aufkamen, gab es da in dieser Sparte nicht mehr so eine Qualität. Und da habe ich dann aufgegeben, weil die CDs, die ich gebrannt hatte, dann auf irgendwelchen Playern nicht liefen. Und da habe ich mir diese Mühe dann gespart. Habe gedacht, in einem Jahr nehme ich sowieso ein Album auf und da
hat dann doch länger gedauert. Aber wie das genau kam, dass das jetzt in Österreich dort bei dem Sender gelandet ist, weißt du auch nicht.
Ja, das war, ich habe 2007 auf den Sonne, Mond und Sterne gespielt und war da auf so einer, das war so eine Randbühne für Newcomer. Und die war so am Rand. Man musste praktisch an allen Fressbuden und an allen großen Bühnen vorbei, um da hinzukommen, so direkt am See. Es war eigentlich ganz niedlich, aber da habe ich halt nachmittags gespielt. Und als ich dahin gekommen bin, waren da halt nur ein paar, also es war schon der zweite Tag beim Sonne, Mond und Sterne, waren nur ein paar Schnapsleichen da, die so wackelten statt tanzten. Und da dachte ich, na, das kann ja was werden. Und da habe ich das Konzert irgendwie, ich habe mich vorher, das war so ein Schutzbetrinken, ich habe mir da halt eine Red Bull Cola oder so auf Ex gegeben und habe dann angefangen und ich habe gar nicht ins Publikum geguckt, aber nach 5-6 Litern war dann plötzlich Applaus zu hören und da habe ich gemerkt, dass das der halbe Platz schon voll war. Und im Laufe meines Konzertes, das war, ich durfte nicht mehr länger als eine Stunde spielen, innerhalb von einer Stunde, war dieser ganze Vorplatz alles voll mit Leuten und alle haben getobt. Und da war ich selber extrem überrascht. Und auf dem Heimweg vom Sonne, Mond und Sterne, ich habe da noch, ich habe da im Auto direkt am See übernachtet und in der Nacht bin ich aufgewacht vom Feuerwerk. So, ich war gerade eingeschlafen, da flogen die Feuerwerkskörper direkt vor meinem Auto. Es war wunderschön, aber ich war natürlich trotzdem erschrocken. Und da bin ich am nächsten Früh dann so ein bisschen verkatert nach Hause gefahren und hat mich ein Freund angerufen, der gerade aus Wien nach Leipzig zurückkam, aus einer befreundeten Band und meinte, du weißt was, ich habe jetzt gerade, solange ich noch konnte, FM4 gehört, weil du weißt ja, wie es in Sachsen mit den Radiostationen aussieht. Und da kam plötzlich einer, der hat da so, also so eine Live-Aufnahme vom Sonne, Mond und Sterne und da hat einer gesagt, ja, wenn ich nur ein Zehntel der Gage der Großen kriege, dann habe ich natürlich auch nur ein Zehntel des Publikums. Und dann kam ein Lied von dir. Alter, warst du das? Warst du auf dem Sonne, Mond und Sterne? Und da habe ich dann, habe ich auf die Webseite von FM4 geguckt und da war, man findet den Artikel sogar heute noch, wenn man sucht danach. Die hatten da praktisch auf der Hauptseite von der FM4-Seite den Artikel über Sonne, Mond und Sterne und gleich als erstes mich so als kleinen Geheimtipp und dann haben sie die ganzen großen Acts, so Großstadtgeflüster war da, glaube ich, mit dabei. Dann haben sie sich um die Großen gekümmert, aber kurz so ein Hinweis auf meine abgefahrene Show. Und da habe ich dann die Moderatoren angeschrieben und habe denen zum Dank 2 CDs geschickt.
Und da haben irgendwann sie dann hat er mich,
ja. Ja, irgendwann hat er mich dann angerufen und hat gesagt, hier, du bist jetzt, mach mal das Radio an. Da habe ich erstmal, hä, wie soll ich denn jetzt FM4? Na, mit dem Livestream. Und dann habe ich FM4 gehört und da lief gerade der letzte Takt vom Panzersong. Und da habe ich gesagt, oh, cool, geil. Und er hat gesagt, was? Nur cool? Du bist jetzt bei uns auf den Rotations. Und da habe ich mich mega gefreut. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Ich hatte ja nicht mal einen Labelcode. Ich weiß gar nicht, ob was in die Rotations darf.
Vielleicht, die sind in Österreich, die haben vielleicht keine GEMA, die alles auffrisst.
Kann sein, ja. Auf jeden Fall war das ein Zufall und der war total, es hat mich überwältigt so.
Na, du hast ja schon vorhin auch erzählt, dass einige Tracks, die jetzt auf dem Album drauf sind, auch dementsprechend schon ein bisschen älter sind. Weißt du vielleicht, welches der älteste Song da drauf ist? Oder zumindest so, wo du sagst, der ist auf alle Fälle ziemlich alt. Und wie alt ist es dann, wenn ich sage, wenn du sagst alt und hat es dann aufs Album geschafft?
Also die meisten Songs sind 2005 und dann jünger. Aber es gibt tatsächlich eine Ausnahme und die ist aufs Album gekommen. Also Camper, mein Manager, der hat einfach so eine Geduld mit mir gehabt und bei den ganzen Schicksalsschlägen hat er einfach mich eher getröstet, mir Mut gemacht, anstatt zu sagen, hier, warum lieferst du nicht ab? Und die ganzen Jahre hat er zu mir gehalten und dann hat er den Wunsch, also der hat das ist eigentlich sehr unfreundlich, er hat sozusagen beim Durchsehen, was alles aufs Album kann, waren mir so ein paar kleine Files von ganz früher durchgerutscht und die hat er auch mit durchgehört und da fand er das X ganz gut. Das ist das letzte Lied jetzt auf dem Album, was auf Spotify ehrlich gesagt gar nicht zu hören ist. Es ist nur auf der CD-Version. Und X ist tatsächlich aus meiner Jugend. Das muss 1998 oder 99 gewesen sein. Und ich habe da so einen Autotune-Effekt ausprobiert und habe da nur mit Mund und mit so Stuhl und gegen das Mikro schlagen, also nur mit Geräuschen, die ich gerade so am Arbeitsplatz finden konnte, habe ich das Lied aufgebaut. Und das ist tatsächlich eine Spielerei gewesen, die ich gar nicht aufs Album nehmen wollte, weil sie einfach viel zu alt und mich selbst gar nicht mehr so abgeholt hat. Aber Camper hat gesagt, ihm gefällt der Song total und er würde sich total freuen, wenn er draufkommt. Und da habe ich das ihm zuliebe dann gemacht. Der ist tatsächlich der älteste.
Okay.
Mit Abstand.
Ja, wollen wir den HörerInnen noch so ein bisschen erklären, so in welchem Spektrum du dich da bewegst an den unterschiedlichen Einflüssen. Also ich finde, ich komme ja so ein bisschen aus dem Rock- und Punk-Bereich und da hat mich natürlich in diese Richtung der Netzwerksong am ehesten angesprochen. Ich glaube, das ist auch der, wo am wenigsten jetzt Technik und Synthesizer drin ist. Oder kommt mir das nur so vor, habe ich den nicht so. Also da fiebt, es knarzt auch. Knarzen tut es übrigens in jedem Song, was ich gut finde. Das zieht sich so ein bisschen durch. es fiebt dann nicht so viel. Also so ist wirklich so. Das hätte jetzt auch eine ganz normale Indie-Rock-Band machen können. Okay, die Stimme ist ein bisschen verzerrt, aber gibt's ja mittlerweile auch genug, die das irgendwie machen.
Ja, na klar, wenn man sich ein Green Day-Album anhört, ist da, glaube ich, auch alles verzerrt. Aber schön, dass er dir gefällt. Ja. Freut mich. Ja. Tatsächlich ist da sehr wenig elektrisch.
Ja. Ja.
Also es ist auf jeden Fall eine 909-like Bassdrum dabei. Also diese Techno-Bassdrum ist da hinterlegt mit, um es ein bisschen tanzbarer zu machen. Aber ja, der macht auch live unglaublich Spaß.
Und wie machst du den denn live? Hast du eine kleine Band? Du kannst ja dann in dem Moment, wenn nicht alle Synthesizer ist, nicht alle selber spielen.
Nein, ich stehe ja mit meinen Synthesizern und Sequencern da rum. Und am Anfang wusste ich nicht, was ich dazu machen soll. Aber dann habe ich irgendwann mit Leuten im Backstage, es war eine andere Band, ich weiß gar nicht wer, aber mit einer anderen Band im Backstage rumgealbert und da lag da so ein alter Federballschläger mit zerrissenen Saiten. Und da habe ich den dann einfach mit auf die Bühne genommen und als der Netzwerksong losging, habe ich praktisch, also da läuft dann eine Bassgitarrenspur und dann habe ich praktisch das, wie andere Leute dieses Playback machen, so eine Playback-Party.
Hast du deinen Schläger ergriffen?
Mit Luftgitarre habe ich dann den Federballschläger genommen und habe da diesen Bass gespielt. Und da sind die Leute so abgedreht, dass ich das eigentlich bis heute mache.
Cool.
Also ich weiß jetzt nicht, wenn ich auf größere Bühnen komme, müsste ich mir vielleicht noch ein anderes Konzept ausdenken. Aber bisher war das mit dem Federballschläger einfach, es hat total Spaß gemacht. Und die Leute haben dann teilweise aus dem Publikum mitgemacht und in Dresden, Leipzig, die Ecke, wo mich halt viele Leute kannten und auch wirklich nach dem 20. Konzert immer noch vorbeikam, da gab es so Situationen, wo ich den Federballschläger vergessen hatte und das so ein bisschen betröppelt festgestellt habe vor dem Netzwerksong und dann hat mir jemand aus dem Publikum den Federballschläger gereicht.
Oh.
Also das gab es tatsächlich, dass Leute
den Federballschläger
mitgebracht
haben. Ja, also ist schon, ne, ist wieder eine ganz andere Art von Musik, aber trotzdem stehst du dann alleine und friemelst die dann quasi nochmal so mit den ganzen einzelnen Spuren dann doch wieder selber, auch live dann wieder zusammen. Und das ist ja schon dann wieder, also spielst du an sich doch alle Instrumente, nur eben auf eine andere Art und Weise.
Ach so, ja, siehst du das? Ich habe vorher, also vor 2005 habe ich oft in Bands gespielt, aber das war, wie gesagt, alles nur Hobby. Und da war ich entweder Gitarrist oder Schlagzeuger. Das heißt, eigentlich am Anfang habe ich die elektronische Musik gemacht, um so rockige Ideen umzusetzen für mich. Und dann irgendwann hat sich das verselbstständigt, weil wenn man versucht, Rock, ja, es geht auch, aber am Computer, ach, ist egal, auf jeden Fall.
Wird schwieriger, ja.
Tatsächlich, diese Breakbeats, ich habe mir auch vorgenommen, dass ich niemals in meinem Leben einen gesampelten Breakbeat von irgendeiner Sample-Sammlung nehmen werde, sondern wenn es irgendwie geht, werde ich den immer per Schlagzeug selber einspielen.
Okay.
Der Panzersong-Beat ist zum Beispiel, läuft so ein Breakbeat mit, der ist, wobei bei Panzersong, ich bin die ganze Zeit am Hadern, ob das gut war, den so zu nennen. Also der hieß jetzt mehrere Jahre so, vielleicht hätte ich ihn aufgrund der Vorkommnisse einfach mal umbenennen sollen. Wobei sich der Song ja eben auch damit beschäftigt, so warum gibt es Leute, die unbedingt kaputt machen müssen irgendwas, und Krieg ist ja auch kaputt machen, aber auf jeden Fall Panzersong zum Beispiel, da sind die Drums von mir selbst eingespielt, oder Netzwerksong, also ich kann auch Schlagzeug spielen.
Ah, ja, also.
Also ich könnte das alles auch spielen.
Ja, noch cooler, aber dann kannst du den Rest nicht mehr machen, wenn du am Schlagzeug stehst.
Genau, genau.
Ja, es ist wahr.
Tatsächlich fällt mir da ein, das Einzige, was ich nicht kann, ist Keyboard spielen.
Ist ja witzig. Ist ja witzig. Du bist mit ganz vielen Tasten immer unterwegs, ja, aber Keyboard spielen klappt noch nicht so richtig.
Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Ich muss mir das mal notieren für weitere Interviews.
Ja, mach das mal. Cool. Ja. Was ganz, ganz frisch klingt und wo ich fast sage, wenn es sowas wie ein in diese Richtung, was gibt, was sich sehr sommerlich anhört, also nicht Sommerhit, ist ja immer was ganz anderes, aber ich finde, dass die weiße Stadt, also nicht vom Text her, aber es hat so diese Gitarre da drin und die sich immer wieder durchzieht und hat das sehr Beschwingtes und dann kommen dann immer noch so ein bisschen unterschiedliche Rhythmen dazu. Ja, das, ich weiß nicht, ist der, glaube ich, sogar ein bisschen vor dem Album noch rausgekommen, aber der hat mir so, ja, genau. ist ein kleiner gute Laune-Song, finde ich. Also auch ohne, ich gehe jetzt hier abtanzen, sondern den könnte ich auch beschwingt irgendwo am Wasser hören oder irgendwo auf der Wiese mit dem Bierchen oder was auch immer ich da mache.
Das stimmt, der macht mir auch unglaublich Spaß, das gebe ich zu. Wobei das Thema, was er beschreibt, ist ja schon ein bisschen ernster, aber
eben, ja.
Das war tatsächlich immer ein bisschen Konzept. Ich wollte mit Acid Mission Honig eigentlich immer zum Nachdenken und zum Spaß haben anregen. Also am besten auf der Party Spaß haben und dann auf dem Nachhauseweg noch ein bisschen grübeln.
Auf dem Nachhauseweg ist gerade so ein richtiges Thema beim nochmal bei einer Song, weil wir das so, der absolut entschleunigt und so ein bisschen, ja, ich hab mich so an manchen Sachen so ein bisschen an Dub erinnert und so ein bisschen so der Kater nach der Party ist der Midnight Dance. Das fand ich so, da könnte ich mir auch vorstellen, so ich sitze auf dem Sofa und eigentlich jetzt tanzen noch zwei Leute da vorne den Rest, aber der ist so richtig, ja, die Stimmung, also die er bei mir erzeugt, ist wirklich so diese, ja, hoffentlich keinen Kater, aber eigentlich so eher dieses Slowdown und jetzt so, jetzt sind wir durch, jetzt haben wir die Nacht hinter uns gebracht.
Ja, na gut, ich meine, der Protagonist in dem Lied, der will ja praktisch die ganze Stadt verlassen und der will sich ja durch eine silberne Maschine ersetzen lassen. Ja. Aber also das tatsächlich war der Song an einem Tiefpunkt entstanden. Und ich habe den auch mehrere Jahre nicht live gespielt, weil ich hatte dann Angst, dass ich vielleicht ein Kloß im Hals kriege oder noch eine Träne rauskullert oder so. Den habe ich eine Weile gemieden sozusagen, aber es ist eigentlich ein sehr schöner Song. Und irgendwann war ich dann so weit, dass ich den dann auch live gespielt habe, weil es gab auch immer wieder Leute, die den erfragt haben. Ja.
Jetzt haben wir noch gar nicht, wir haben mal so kurz immer angesetzt, aber nochmal zu dem Namen Acid, Milch und Honig. Welche Bedeutung hat das? Du hast schon erklärt, was für Musik und wie du es machen, was es auslösen soll, oder was steckt hinter dem Namen? Du musst ja die einzelnen Wörter verbinden, mit denen verbindest du ja irgendwas. Das ist ja jetzt eine Kombination an Wörtern, Acid, Milch und Honig, die jetzt nicht gewöhnlich ist oder sowas. Da ist ja, hast du ja bestimmt was bei gedacht, so das Projekt oder den Namen so zu nennen.
Ja, das stimmt. Das Lustige ist, ich wusste damals noch nicht mal, dass Acid eine Droge ist, als ich den Namen vergeben habe. Ursprünglich sollte eine Webseite sein, wo ich habe nie so einen richtig guten Bezug zu meiner Kunst gehabt. Ich habe einfach nur im Freundeskreis viele Leute gehabt, die auch Kunst machen, Bilder malen, Videos oder Musik machen. Und da wollte ich eine Webseite machen, wo ich die alle präsentiere. Und die habe ich dann Acid Mission Honig genannt, am Anfang mit Rechtschreibfehler. Und wusste noch gar nicht, dass das eine Droge ist. Dann hat jemand meinen Rechner repariert und dabei die Songs ins Netz gestellt. Und dann kam halt da E-Mails von Leuten, die das gehört hatten, ich weiß nicht, was das damals für eine Tauschbörse war. Und so ist dann der Name praktisch, der hat praktisch meine Lieder, meine MP3s, die unfertigen, die hat er über so eine Tauschbörse reingestellt und hat denen den Namen Acid Mission Honig gegeben. Dann haben mich andere Leute dafür angeschrieben und da ist der Name erstmal praktisch zum Musikprojekt gekommen. Am Ende war ich dann Acid Mission Honig selber. Und der Name, ja, da habe ich, das eine war zum Beispiel, dass Milch und Honig verkörpert mich für mich so ein bisschen Pop. Und außerdem glaube ich, da gab es Walter Ulbricht, der noch vor Erich Honecker Präsident der DDR war, der muss wohl irgendwie mal gesagt haben, bilde ich mir zumindest ein, so im Hinterkopf, dass der irgendwann mal gesagt hat, wenn wir die nächsten 5 Jahrespläne in die Tat umgesetzt haben, dann wird Milch und Honig aus den Leitungen fließen. Um damit sozusagen darauf hinzudeuten, wenn der Kommunismus schön weiter so macht wie bisher, dann wird Wohlstand und Luxus sozusagen Einzug halten in Form von Milch und Honig. Also Luxus und Wohlstand ist für mich Milch und Honig. Und Acid ist ja dann das, was da kommt und alles kaputt macht. Also wenn man in Milch mit Honig, wenn man da Acid reinmacht, dann flockt alles aus. das war das eine so, das Politische. Und am Ende muss ich aber auch sagen, dass es hat so mehrere Schienen. Acid House und Acid Jazz fand ich jeweils cooler als House und Jazz. Also muss es irgendwas mit Acid zu tun haben, dachte ich mir. Und dann gibt es ja noch den fachlichen Bezug, dass ich halt auch, also auch wenn das jetzt nicht so klar bei meinen Liedern rauskommt, aber eben diese 909-Style-Bassdrum und diese 303-Klänge, die ja für den Acid-House und Acid-Techno so ja, reguläres Handwerkszeug sind, die kommen ja auch in meinen Liedern vor, auch wenn die ein bisschen unter dem Punk verschwinden, aber es gibt eben auch diese richtigen Acid- Elemente in der Musik.
Ja.
Also sozusagen.
Ja, also passt so aus, mehreren Seiten letztendlich die Entscheidung, dass du so heißt, hat aber eigentlich jemand anderes für dich getroffen, weil er die Songs mit diesem Künstlernamen ins Netz gestellt hat.
Ja, mir fiel ein, der Grund, warum ich es dann genommen habe, war der, ich wollte halt nicht groß für Furore sorgen und ich wollte halt meine Ruhe haben und wollte einen Namen, den sich nur die Leute einprägen können, denen es wirklich gefällt. So, alle anderen sollten das wieder vergessen. Das sollte einfach kompliziert sein. Ja. Und deswegen habe ich dann am Ende gesagt, okay, dann lasse ich es jetzt bei Acid Milch und Honig.
Du sprichst ein Thema an, kompliziert. Ich habe einen Song, den ich gar nicht verstanden habe. Da habe ich aber auch, bin ich auch nicht richtig in die Vocals reingekommen. Und der heißt Container Clouds. Das ist auch das einzige Wort, was ich fast immer nur verstanden habe. Kannst du... Also er hat dich von den Elementen und von dem Beats so und den Eingängen so ein bisschen an die ersten Versuche von Underworld erinnert, als sie versucht haben, ein bisschen in diese Techno-Richtung, also Born Sleepy, habe ich damals ganz viel gehört. Da finde ich so ein paar Sachen wieder. Aber vom Inhalt her, also vom Textlichen her, was ist Container Clouds? Was ist das für ein, um was geht's in dem Song?
Ja, ich glaube, da hatte ich einfach es ist so ein bisschen allgemein gehalten, das gebe ich zu. Hat nicht so viel Tiefgang, aber a Container Crowd speaks to my head, the Container Crowd says what I am. Du hast mich jetzt überrascht, weil zu dem Song habe ich mir noch nichts aufgeschrieben. Tatsächlich ist das einfach nur so ein persönliches Ding. Ich war genervt von den Leuten, wie sie alle auf mich einreden, wie jeder irgendwie es besser weiß und da habe ich das so auf das gesamtgesellschaftliche gemünzt. Ich habe mir einfach vorgestellt, so ich packe diese ganze Gesellschaft, die mir an jeder Ecke erzählt, was Norm, was nicht Norm, und packe die in so eine Kiste und mich damit rein. Und dann ist es natürlich totales Beklemmungsgefühl. Ne? Wenn alle zusammen in so einer Kiste sind, dann will man da ja nur noch raus. Und dieses Gedankenmodell lag dem zugrunde. Und dementsprechend habe ich da ordentlich in die Drums reingeschlagen und rumgebrüllt. Es ist ein Kompensationssong. Und auch da ist es so, dass ich den gar nicht unbedingt auf dem Album haben wollte, aber mein Manager findet ihn einfach toll. Und da habe ich ihm den Wunsch erfüllt.
Ja, ist auch was Nettes und so. Hast du dann auch was kompensiert mit der ganzen Geschichte? Und muss ja dann auch nicht immer alles zu verstehen sein auf den ersten Blick. Also ich fand es nur ganz spannend, weil so ich konnte jetzt textlich, musikalisch schon, aber textlich, ich konnte mich nicht reinarbeiten. Ich habe versucht, zwei, dreimal anzusetzen, da irgendwie so. Aber wie gesagt, erklärt aber schon ganz viel, so wie du es gerade erklärt hast. Also von daher.
Ja, ich ärgere mich jetzt, dass ich für dich nicht die ich habe, bevor ich das Album fertig gemacht habe, zu jedem Song so ein bisschen so ein Zettel gemacht, so was will ich mit dem Song eigentlich sagen. Und da steht es natürlich drauf, aber den habe ich jetzt hier nicht, da müsste ich jetzt wühlen, das wäre...
Nö, ist ja auch gar nicht, ist auch gar nicht so wichtig, weil ich stell die Fragen, die mich interessieren und hoffe dann, dass es die HörerInnen auch interessiert. Wenn ich vorher schon alles gewusst hätte, hätte ich keine Fragen stellen müssen. Und dementsprechend hätte auch keiner die Antworten von dir gehört. Also von daher, ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du auch auf die komischsten Fragen von mir zumindest eine kurze und knappe Antwort hattest. Ich finde es wirklich total spannend. Dieser Mix erinnert mich an ganz viele verschiedene Geschichten. Und ich kann nur allen HörerInnen empfehlen, hört euch das auf, wie auch immer, am besten kauft irgendwas, was es immer gut ist für die Künstler. Ansonsten hört euch das Album mal an, schaltet nicht sofort wieder ab. Es ist abwechslungsreich ohne Ende. Selbst wenn ihr jetzt nicht so die Synthie- und Techno-Fans seid, also da wird es trotzdem den einen oder anderen Song geben, der euch auf alle Fälle irgendwie ansprechen wird. Also ich finde es von daher sehr, sehr spannend und auf alle Fälle hörenswert, das weiter in die Welt rauszutragen. Deswegen vielen Dank, dass du es getan hast. Und ja, meinen HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.